2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Mittwoch, der 19. Dezember 2018, heute kurz nach 19.10 Uhr. Ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den 1. FC Magdeburg am Samstag. Ja, es ist das letzte Heimspiel der Saison, das letzte Pflichtspiel im Jahr 2018 und das Ganze auch ziemlich kurz vor Heiligabend und zugleich auch das erste Spiel der Rückrunde. Zu diesem Anlass habe ich mir heute Kerstin aus Magdeburg eingeladen. Moin Kerstin.
Moin.
Kerstin, du bist zum ersten Mal beim Millern-Ton zu Gast. Daher würde ich dich bitten, erzähl doch mal ein bisschen, wer du bist, was du so machst und warum gerade der erste FC Magdeburg.
Ich glaube, dass ich keine große Wahl hatte. Ich bin in Magdeburg geboren worden. Meine Mutter stammt gebürtig auch aus der Stadt, bin zwar dann in einer Gegend ein bisschen nördlich von Magdeburg aufgewachsen, in der schönen Altmark und bin aber nach ein paar beruflichen Stationen seit 2010 jetzt wieder in Magdeburg und bin tatsächlich über meinen damaligen Beruf so ein bisschen zum Fußball gekommen. Ich habe nämlich 10 Jahre lang beim Mitteldeutschen Rundfunk gearbeitet und hatte in den späteren Jahren sehr viele Nachrichtenschichten, auch gerade an den Wochenenden. Und da war es unumgänglich, dass man berichtet hat, wie die sachsen-anhaltischen Sportvereine so abgeschnitten haben. Und gab es beim Fußball anfangs noch dieses Triumvirat Hallischer FC, Germania Halberstadt und eben der 1. FC Magdeburg. Und und da wuchs quasi über den Job und über das regelmäßige Berichten so das Interesse. Und ich habe dann angefangen, war mal bei Freundschaftsspielen und dann auch mal bei einem DFB-Pokalspiel aber das war jetzt noch nicht so, dass ich das Bedürfnis hatte, mir blau-weiße Klamotten anzuziehen und jetzt irgendwie den Spielplan auswendig kannte. Das kam dann lustigerweise wirklich erst mit meinem Wechsel zu meiner jetzigen Arbeit. Ich bin seit über 4 Jahren Pressesprecherin der Landeshauptstadt und der 1. FC Magdeburg hatte mir den unglaublichen Gefallen getan, in meinem ersten Jahr die Aufstiegssaison zu spielen. Und ich war dann halt bei diversen Ligaspielen und habe natürlich mitgefiebert, weil ich gemerkt habe, was das auf einmal ausgelöst hat. Also es gibt ein sehr schönes Bild, das gesagt wurde damals 2015, der schlafende Riese ist erwacht. Und glaube, man kann in so einer erfolgsverwöhnten Großstadt wie Hamburg das vielleicht auch gar nicht so nachvollziehen, was es auf einmal für das Selbstbewusstsein einer Stadt und einer ganzen Region tut, wenn das erste Mal seit 25 Jahren...
seit der Wiedervereinigung, ne?
Genau, auf einmal der Profifußball lockt und das hat einen Enthusiasmus ausgelöst und eine Begeisterungswelle, das kann man sich nicht vorstellen. Und ich sage auch immer noch, dass der 1. Juni 2015 tatsächlich so der schönste Arbeitstag bisher war. Das war der Tag, wo wir dann die frisch gebackenen Drittligisten bei uns im Rathaus empfangen haben und es dann den großen Jubelsturm gab, 10.000 Fans auf dem alten Markt, die Mannschaft oben auf dem Rathausbalkon, also das sind das sind Dinge, die werde ich nie vergessen. Und und dann ging das relativ schnell. Also ich habe dann in der ersten Profisaison irgendwie jedes Heimspiel mitgenommen. Und dann dachte ich mir, dann kann man eigentlich sozusagen seine Zuneigung auch eigentlich nur noch stärker zeigen. Habe dann eine Mitgliedschaft beantragt, habe mir dann für die darauffolgende Saison meine erste Dauerkarte geholt und das wurde dann irgendwie immer mehr. Also ich bin inzwischen Mitglied in einem Fanclub. Ich engagiere mich in einer vereinseigenen AG Vereinskultur. Das war jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Und ja, also das ist inzwischen ein ziemlich großer Teil meines Lebens.
Okay, also erstmal dieses erfolgsverwöhnte Hamburg möchte ich ganz weit von mir wegweisen. Damit habe ich so gar nichts zu tun und wir beim FC St. Pauli sowieso nicht. Insofern, aber ich kann das natürlich nachvollziehen, dass da ja nach all den Jahren und vor allen Dingen halt auch ja zum ersten Mal quasi nach der Wiedervereinigung dann irgendwie raus aus dem Amateurbereich rein in den Profifußball, dass da natürlich ja so ein Vakuum, wie soll ich sagen, geöffnet worden ist bei euch wahrscheinlich, ne?
Ja, also diese Entwicklung, die es dann halt auch einfach gab, natürlich auch bedingt durch die Tatsache, dass man nach nur 3 Jahren in der dritten Liga dann auch noch den Aufstieg in die zweite Bundesliga geschafft hat, das ist natürlich ein Wahnsinnstempo, dass man, ich weiß nicht, dass jetzt auch erstmal, denke ich, ein bisschen gestoppt ist, weil jetzt auch die Umstände auch ganz andere sind. Aber wenn ich jetzt überlege, dass wir am Montag gegen den ersten FC Köln gespielt haben, das ist eigentlich immer noch so unglaublich. Und wir saugen das, glaube ich, auch alle ganz doll auf und sind da immer noch auch in so einer Euphorie, die, naja, auch das vielleicht ein bisschen überstrahlt, was jetzt gerade sportlich vielleicht los ist.
Mhm. Genau, ihr habt in der letzten Saison die erfolgreichste dritte Liga seit Bestehen der dritten Liga, Profiliga gespielt, also die meisten Punkte, meisten Siege. Seid da nachher am Ende relativ klar aufgestiegen, auch schon einige Spieltage vor Saisonende. Jetzt wäre meine erste Frage eigentlich so, also ihr seid mit super viel Euphorie reingegangen, du sagst, die Euphorie ist noch da, aber ist davon wirklich noch so viel übrig? Also wenn man jetzt mal sieht, wo ihr steht und wie sich die Saison entwickelt hat, ihr habt nur einen Saisonsieg geholt und zu Hause noch gar nicht gewonnen. Ist das trotzdem noch da? Also ist das einfach das sozusagen Dasein schon das, was euch glücklich macht gerade?
Also ich kann natürlich jetzt um Himmels Willen nicht für jeden Fan sprechen und ich kann auch nicht für jeden sprechen, der im Stadion links und rechts neben mir steht, ja. Aber wenn ich gucke, zum Beispiel auf die Freunde, mit denen ich zusammenstehe bei den Spielen, wenn ich schaue, wie mein Fanclub so auf die Dinge sieht, wir sind, glaube ich, alle trotz dessen, was uns im Frühjahr passiert ist und dass wir irgendwie wochenlang aus dem Feiern nicht rauskamen, doch im Sommer alle sehr, sehr realistisch gewesen. Und uns war klar, das wird jetzt hier nicht der nächste Durchmarsch, auch wenn es andere Beispiele gibt, auch aus den letzten Zweitligasaisons, wo es passiert ist. Aber wir waren da relativ wir waren einfach relativ realistisch und ich gehe trotzdem jetzt super gern ins Stadion und ich muss dir auch sagen, egal wie diese Spiele jetzt am Ende ergebnistechnisch aussahen, ich habe noch kein einziges Zweitligaspiel erlebt, wo ich währenddessen dachte, oh, das war in der dritten Liga durchaus mal so, dass man da so Spiele hatte, da guckte man zwischendurch auf die Uhr und dachte, ja gut, könnte man jetzt auch irgendwie abpfeifen, hier passiert heute nicht mehr viel. Bei allen Spielen, die ich vor allem auch im Stadion erlebt habe, war ich doch des Öfteren in der Nähe eines Herzinfarkts, okay. weil so eine Spannung drin war und so ein, jetzt muss es doch aber heute, endlich und ein super Tor und ja, schade und dann reicht's wieder nicht und klar, man wird demütig und klar ärgert man sich auch manchmal, aber ich glaube auch die Zahlen der Leute, die bei uns ins Stadion gehen, die hat jetzt auch noch nicht groß abgenommen. Also es liegt vielleicht auch daran, dass die Verteilung der Gegner eben doch sehr interessant war und dass wir jetzt mit Bochum und gerade Union Berlin natürlich auch nochmal Hochkaräter jetzt im Dezember hatten. also zum Ende der Hinrunde. Aber also gut, ich stehe auch auf der Nordtribüne, wo sowieso die Heimat der aktiven Fanszene auch ist. Da war es jetzt nicht weniger leer als zum Beispiel jetzt im August zum Auftakt oder im April.
Also es ist ja auch nicht so, dass ihr jetzt irgendwie jedes Spiel irgendwie hoch verliert oder so. Also ihr seid da unten als Vorletzter, aber gewinnt oder andersherum verliert die Spiele ja auch eher knapp und seid immer noch auf Schlagdistanz ja eigentlich zum Relegationsplatz und auch zum 15. Insofern ist da ja von der Situation jetzt für einen Aufsteiger ist es ja auch nicht ganz ungewöhnlich natürlich, ne?
Absolut. Und ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der jetzt sich da irgendwie Sorgen macht und jetzt irgendwie da schon gedanklich die Flinte ins Korn wirft. Also wir gehen alle fest davon aus, dass wir den Klassenerhalt schaffen, klar.
Ja, sehr gut. So muss man das auch mal tun, glaube ich. was ich so von euch wahrgenommen habe, halt neben dem 2-1-Sieg von uns am ersten Spieltag, ist dann die Geschichte gewesen, dass euer Trainer entlassen worden ist. Jens Hertel wurde, im November war das, glaube ich, ne?
Ja.
Entlassen. Und ich weiß natürlich irgendwie so, dass der bei sehr vielen oder bei allen Fans ein dickes Stein im Brett hat, weil der halt euch irgendwie aus der vierten in die zweite Liga geführt hat und dass da natürlich auch großes Herz dran hängt. Wie schlimm war es? Was für dich persönlich und wahrgenommen auch im Fanumfeld diese Entlassung?
Ich hab im Oktober das erste Mal so mit Journalistenkollegen gesprochen, die ja dann doch irgendwie immer noch ein bisschen dichter dran sind oder zumindest so tun. Und da gab es irgendwann im Oktober, drehte sich das so, dass es hieß, okay, es gibt noch so ein, zwei Spiele und dann wird es wirklich eng. Und ich dachte immer nur, naja, aber wir sind doch der große erste FC Magdeburg. Hashtag Magdeburger Größenwahn. Wieso kann es bei uns nicht vielleicht ein bisschen anders laufen, ja, als bei allen anderen Clubs? Können wir nicht irgendwie es noch wenigstens ziehen bis zur Winterpause und dann einfach schauen, dass man sich im Kader nochmal irgendwie verändert? Weil, ja, was sollte jetzt sozusagen großartig anders sein, abgesehen davon, dass die Gegner eben eine Klasse höher spielen? Wir doch jetzt aber auch. Und in dieser Woche, das war das... ich glaube, das musst du jetzt schneiden, weil ich komme gerade nicht drauf, gegen wen wir da gespielt haben. Doch, jetzt habe ich es wieder. Und es gab dieses Spiel am 11.11. gegen Regensburg. Genau.
Genau, und am 12. November wurde dann Hertel entlassen. Also ein
und,
paar später, ne?
Genau, und es war wirklich, was passiert ist unmittelbar nach dem Abpfiff, das hat man gar nicht erst so mitbekommen. Das hat sich alles so dann im Laufe des Nachmittags und abends dann so, wabert das dann durch die diversen WhatsApp-Gruppen, die man so hat und durch die Twitter-Seiten so, ja, der Trainer ist vor Block U gegangen und hat sich verabschiedet. Das ist ein sicheres Zeichen. Und so alles in mir so dachte, nein, 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 nein. Hört doch auf, das ist Quatsch. Nein.
Also auf gar keinen Fall hast du gedacht, okay.
Ich wollte mich eigentlich, ich habe mich sozusagen sehr aktiv dagegen gewehrt, diesen Gedanken zuzulassen. Und am Montag ging das wirklich morgens schon los. Es gab einen Sonderpodcast vom MDR, den haben sie noch schnell aufgenommen nach dem Motto, es kann sein, dass heute Nachmittag alles anders ist und wir wollen jetzt hier nochmal dafür plädieren, einen anderen Weg zu gehen und nicht entlassen und dödödö. Und dann gab es halt abends diese Gremiumssitzung und dann stand es halt irgendwann fest. Und ich fand es für mich selber sehr, sehr überraschend, wie sehr mich das mitgenommen hat. Also, und es ging allen in meinem Umkreis so, dass die wirklich am Dienstag in echter, tiefer Trauer einfach.
Also ich glaube agieren. Auch, warum dich das so quasi mitgenommen hat, weil das dann Ja, wie soll ich sagen, der Trainer war und ist, der dich quasi seit deinem sozusagen aktiven Fansein, ja, der halt immer da war wahrscheinlich. Also ich weiß noch, wie es mir mal ging mit Helmut Schulte damals, als der Trainer war bei St. Pauli. Ich war sehr jung, ich war ein Kind. Und dass der auf einmal nicht mehr da war, obwohl er nur 2 Jahre irgendwie als Trainer oder was nicht, 3 Jahre da war, das war für mich so ein ganz einschneidendes Erlebnis irgendwie so, ne? Also das ist so der Einstieg als Fan, und wenn dann der Trainer auf einmal weg ist, ist so, ja, man kennt es halt nicht anders, ne?
Also ja, genau, das wird sein. Und wir waren dann halt alle sehr gespannt, ob es, also wie sich die Stimmung entwickelt, weil wir hatten 1,5 Wochen später unsere jährliche Mitgliederversammlung. Und es war aber sehr gut, dass der Geschäftsführer der Spielbetriebs GmbH, Mario Kalnick, dann auch, nachdem es ein, zwei Wortmeldungen eben gab aus Reihen der Mitgliedschaft, der Mitglieder, dann sich wirklich nochmal hingestellt hat und in einer sehr guten Rede das alles sehr, sehr gut erklärt hat. Und ich glaube, das war auch ganz, ganz wichtig, weil er natürlich auch schon auch das Ziel war von sehr viel Unmut. Und ja, es gibt ja dann eben auch immer diverse Ansichten bei solcher Thematik. Und ja, und dann passierte einfach so viel, so schnell. Also am Montag war die, Montagabend war die Entlassung, am Mittwoch wurde schon der neue Trainer präsentiert. Und es ist ja dann auch, jeder muss ja dann für sich selber überlegen, wie lange lasse ich das jetzt zu, weil es auf der anderen Seite willst du ja auch trotzdem, dass es dem Verein gut geht. Und du willst ja natürlich auch, dass es eben wieder, dass der eben wieder zurückfindet in die Erfolgsspur, wie auch immer die aussieht. Und da steht natürlich an oberster Stelle steht eben der Verein. Und erst an zweiter Stelle die Personalien. Und da gehe ich zum großen Teil mit, nicht komplett, aber es hat sich jetzt, ja, es hat sich jetzt alles schon ein bisschen gelegt, aber ja, also das, was du schon gesagt hast, es gibt ja hier den einen Übertrainer, das ist Heinz Krügel, der Mann, der damals
Europapokalsieger.
genau, der es geschafft hat, dass der SFC Magdeburg der einzige Sieger im Europapokal war,
In der DDR damals, ja
den die
genau.
DDR hervorgebracht hat, genau.
Ja, genau.
Und es wurde ja mit Spruchbändern dann auch sehr deutlich gemacht beim letzten Heimspiel, nachdem der Aufstieg auch schon klar war, dass das sozusagen die Fans schon sehen, dass sich eigentlich Jens Hertel da neben ihnen quasi mit einreihen kann. Und
Ja.
wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann das nächste Crowdfunding und nehmen die Statue von Heinz Krügel, stellen wir irgendwann halt noch die Statue von Jens Hertel. Mal sehen.
Ja, okay. Aber ich spreche ja auch vieles dafür, dass das irgendwie schon, dass er schon wusste, dass das sein sozusagen letztes Spiel sein könnte und dass der Verein im Hintergrund schon nach einem neuen Trainer gesucht hat, wenn es halt schief läuft. Und das ist es dann ja auch, sonst wäre ja Michael Oenning auch nicht so schnell da gewesen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also
Genau.
das denke ich auch.
Ja, nun ist ja auch Michael Oenning in Hamburg kein Unbekannter. Also er hat hier in Hamburg einen vergleichsweise kleinen Verein trainiert. Nun ist er zum großen ersten FCM gekommen. Was, sag ich mal, macht er denn neu bei euch? Oder wie nimmst du ihn wahr als Menschen und was hat er bisher verändert?
Ich habe ihn, also abgesehen davon, dass er irgendwie dreimal an mir vorbeigeschlichen ist, als wir da irgendwie im Pressebereich standen, habe ich ihn vor allem eben medial wahrgenommen und fand es zum Beispiel einen guten Schachzug, dass er gleich in der, glaube ich, ersten oder zweiten Woche, wo er da war, in einen Podcast gegangen ist und ja, sich einfach den Fragen der Journalisten gestellt hat und wirkte damit natürlich gleich sehr offen, sehr transparent, hat auch ja kein Hehl daraus gemacht, was das für eine Herausforderung ist, einen Club zu übernehmen, der eben auf einem Abstiegsplatz steht. Und man merkt natürlich, dass er andere Spieler jetzt auf einmal in den Mittelpunkt rückt, dass es definitiv Aufwind gegeben hat. Also ich muss sagen, die Spiele, die wir seit Ende November unter ihm abgeliefert haben, da war teilweise wirklich schon großes Kino dabei. Und ich muss auch sagen, jetzt die erste Halbzeit gegen Köln, die ist mir eben nur noch sehr präsent, weil es war ja erst vor 2 Tagen. Also die erste Halbzeit fand ich großartig. Also man merkt, dass er schon ihnen das Selbstbewusstsein gibt, zu sagen, Leute, die spielen halt auch erstmal grundsätzlich nur Fußball. Schauen wir mal.
Okay.
Was allerdings eben noch nicht abgestellt wurde, und das finde ich halt auch wieder sehr spannend, weil es dann offensichtlich doch mehr ist als nur eine Trainergeschichte, ist eben diese Sache, warum können wir keine Siege über die Zeit retten? Also es gab diese Statistik am Montag, dass
wir... Ich habe das auch gelesen, dass ihr ja schon 8-mal geführt habt, aber davon nur einmal gewonnen habt oder so. Ne?
Dass wir 18 Punkte verschenkt haben, dadurch, dass wir die Führung nicht halten konnten. Das ist natürlich schon ein Brett, ne?
Genau, also was ich da ja auch rauslese aus der ganzen Statistik, ihr seid vorne, also sag ich mal in der ersten Halbzeit, sag ich mal, seid ihr gut, könnt ihr auch in Führung gehen. Ihr verspielt die Spiele wirklich am Schluss, ne? In der letzten Viertelstunde. Auch das erste Spiel war das, glaube ich, damals von Oenning. Da habt ihr bis zur 89. in Fürth 2-1 geführt und habt dann noch 3-2 verloren, ne?
Ja, das war auch teilweise am Ende sehr ein bisschen slapstickhaft. Also das stimmt. Und das führt bei mir inzwischen dazu, egal ob ich es halt zu Hause schaue oder ob ich eben im Stadion bin, dass ich mich irrsinnig freue, wenn ein Tor fällt, dass ich da natürlich auch mega abgehe und dass ich dann denke, okay, wie viele haben wir noch auf der Uhr? Mal gucken.
Ja, und klar.
Dass ich in so eine irgendwie sehr gespannte Erwartungshaltung gehe und meine Erwartungen von selber schon eher so ein bisschen dämpfe, weil es dann natürlich immer schöner ist, wenn man sich dann hinten raus nochmal freuen kann. Aber ja, also das ist jetzt nicht mehr so wie in der dritten Liga. Ne? Das war dann klar, vorgeschossen, dann noch eins nachgelegt und dann hast du das Ding durchgezogen und fertig.
Also das Ding ist ja auch das, was du gerade sagst, ne? Also bei Oenning ist auch was zu erkennen. Das habe ich auch so gesehen in den paar Sachen, die ich jetzt gesehen habe. Und ich finde, das ist auch eine Sache, da sollten wir gewarnt sein bei St. Pauli. Also wir haben gerade eine, sag ich mal, Euphoriewelle, wir gewinnen die Spiele, gewinnen die auch gut. Und wenn man das jetzt so sieht, also ihr habt jetzt 0-3 gegen Köln verloren, da kommt Magdeburg irgendwie als Milan-Tor zum letzten Spiel des Jahres. Ja, da sind die meisten, glaube ich, schon so, die tippen eher an 2 oder 3-0. Ich glaube, da sollten wir lieber vorsichtig sein. Also, weil mit nur einem Sieg, also mit dem zweiten für euch ja diese Saison, könnt ihr einfach ganz euphorisch in das neue Jahr starten. Und ich glaube, da liegt auch die Gefahr. Also mit einem Spiel kann man ganz viel erreichen. Also ihr jetzt in dem Fall. Und deswegen sollten wir da auf jeden Fall gewarnt sein, das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, glaube ich.
Das wäre für uns natürlich quasi das Weihnachtsgeschenk.
Ja, klar. Ich kenne das ja auch. Also wir haben ja nun auch ein paar Jahre hinter uns, irgendwie, wo es zwischenzeitlich auch richtig düster aussah zum Jahreswechsel. Und was dann halt so ein Sieg bewirken kann, noch kurz vor Schluss, ja, das ist nicht unbedeutend, weil das kann an die ganze Rückrunde nachher tragen oder, sag ich mal, das ganze Jahr bis Mai halt. Ne? So.
Genau. Und ich sag mal so, dass der Auftakt zur Hinrunde damals gegen euch, das war ja auch eine sehr muntere Partie. Also ich muss ja sagen, das ist halt auch so ein Spiel, das man eben für sich so persönlich eben nicht vergessen wird, weil es war das erste Spiel des FCM in der zweiten Liga und dann halt gleich noch gegen St. Pauli, das hatte schon was.
In einem neuen Land. Ja, und vor allen Dingen auch, man hat auch gesehen, ne, da kam halt ein Aufsteiger mit sehr viel Euphorie und ihr habt ja auch super gespielt. Und ich glaube, es war in der 20. Da hat Christian Beck das 1-0 gemacht.
Ja.
In der unnachahmlichen Art und Weise, so wie er halt auch spielt und wie er Stürmer ist. Und wo ich schon mit dem Schlimmsten gerechnet habe, dass wir da so gut zurückkommen, inklusive diesem tollen Freistoß von Knoll. Das war nicht unbedingt zu erwarten. Das hat mir aber auch gezeigt, dass diese Mannschaft einiges erreichen kann diese Saison, also unsere Mannschaft. Ne?
Ja.
Ja. Ja, gut. Ja. Jetzt, kommt dieses Spiel irgendwie, eigentlich spricht alles für uns. Was erhoffst du dir denn von dem Spiel am Samstag in Hamburg?
Ich wünsche mir einfach, dass die Mannschaft ja da weitermacht, was sie jetzt vor allem so in den ersten Halbzeiten eigentlich immer gut gezeigt hat. Nämlich, dass sie wirklich, dass sie Fußball spielen kann und dass diese Stärke, die auch eben aus diesem Mannschaftsgeist hervorrührt, dass sie sich darauf besinnen können und dass sie eben auch nicht sich aus dem Konzept bringen lassen, falls vielleicht doch schon in der ersten Halbzeit der erste Gegentreffer kommt. Also ja, wir haben ja, das ist ja vielleicht auch der Vorteil, wir haben ja in dem Sinne nichts zu verlieren. Wir sind der Außenseiter.
Das ist ja auch die große Gefahr für uns.
Wir sind auswärts. Du kannst jetzt vor der Winterpause eigentlich nur noch alles reinwerfen, was du hast. Und ich sag mal, an der Euphorie der Anhängerschaft, der Mitreisenden, wird es auf jeden Fall nicht scheitern.
Nochmal kurz, ganz kurz, bevor wir zu den Fans auch kommen, wo ich auch noch ein, zwei Fragen habe. Ich hatte gerade schon mal Christian Beck erwähnt. Die große Frage der St. Pauli-Fans, weil Christian Beck ja irgendwie von euren 19 Treffern 8 erzielt hat, eine Quote hat von 42,1%, also der Tore, die ihr geschossen habt. Ist er fit? Ist er gesperrt? Ist er überhaupt da?
Doch, der ist schon da.
Yes, also okay.
Wir machen uns derzeit alle eher Sorgen um Rico Preissinger. Der ist nämlich erst Anfang Dezember nach einer sehr, sehr langen Verletzung, der hatte irgendwie Mittelfußbruch, ist der erst wieder in den Spielbetrieb eingestiegen. Und es war natürlich super, super bitter, dass der am Ende des Köln-Spiels vorzeitig raus musste. Und es ist immer noch nicht so ganz klar, wie schwerwiegend da jetzt die Verletzung ist. Also da befürchte ich, dass der am Sonnabend nicht aufläuft. Was auch wirklich ganz bitter ist, ist die Verletzung von Alexander Injowski, der bei einem Testspiel sich den Ellenbogen gebrochen hat.
Das ist ja auch eine ziemlich aufwendige Verletzung, so, ne? So ein Ellbogen.
Absolut.
Ist ja relativ kompliziert. So.
Die Befürchtung steht auch, dass er das Wintertrainingslager und so noch nicht mitmachen kann. Und mal gucken, wann der dann wieder zur Verfügung steht. Aber sonst sind eigentlich, soweit ich das weiß, alle fit. Und
Ich sag mal, wären denn überhaupt die finanziellen Mittel da, um in der Winterpause nachzulegen bei euch, um bestimmte Positionen zu kompensieren? Oder ist das eigentlich so eher ausgeschlossen?
Das ist eine sehr spannende Frage. Weil
kannst du ja auch nicht genau wissen. Das ist ja nur so ein Gefühl, also was man so entwickelt über die Zeit. Ne?
Naja, ich weiß es in dem Moment, wenn ich bei der Mitgliederversammlung bin und wir gehören sozusagen die Geschäftsberichte, dann wissen wir, dass der FCM wirklich sehr gut dasteht. Und das ist natürlich ein Verdienst der sehr, sehr guten Vereinsführung. Das muss man einfach so sagen.
Was ja auch schon mal anders war bei euch, ne? Also ihr habt ja auch zwischendurch Insolvenz hingelegt irgendwie.
Genau das ist der Punkt. Und wir dürfen halt das auch nicht so weit von uns schieben und das jetzt irgendwie alles vergessen. Also das sah halt vor ein paar Jahren echt noch extrem anders aus. Und dass wir jetzt im Plus sind und dass wir da auch mit Gewinn rausgehen, das ist noch nicht besonders lange der Fall, ja.
Ja, ist ja das Gleiche wie bei uns eigentlich, ne? Also wir haben ja auch frühere Zeiten, das ist noch nicht so lange her, da ging es uns ja auch relativ schlecht und wir zeigen da ja auch, oder vor allen Dingen auch die Vereinsführung zeigt da eine ziemlich große Demut gegenüber dem, was wir erwirtschaften und wie wir es wieder ausgeben, ne?
Und das ist dann nämlich dann auch, so verhält es sich natürlich dann auch, wenn das Scouting sozusagen loslegt und überlegt, wer könnte passen, aber wen können wir uns leisten? So, und es gab, das war auch, das ist nicht nur in diesem Sommer so gewesen, das war auch in den Saison davor so, dass wir immer im Sommer Spieler geholt haben, die unfassbar gut eingeschlagen haben, aber auch Spieler, die leider überhaupt nicht zum Zug kamen und die dann nach einem Jahr uns wieder verlassen haben. Und das ist eben auch in diesem Sommer passiert. Und natürlich sagen alle, wir müssen unbedingt in der Winterpause jemanden holen. Wir müssen uns hier verstärken und dort verstärken. Und dann fragt man, am Ende, wenn dieser Wunschzettel zu Ende ist, denkt man sich, mir ist irgendwie gar kein Bereich, wo sozusagen nichts erwähnt ist. Also egal, ob Stürmer oder Torwart oder irgendwie noch Mittelfeldakteure, wir sollen uns überall noch verstärken. Und ich glaube, das ist natürlich
illusorisch wahrscheinlich.
Ja, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert. Aber klar, wir haben einen neuen Trainer seit November. Und ich denke, dass der inzwischen durch die ganzen Trainingseinheiten und die Spiele natürlich jetzt auch ein Gefühl dafür hat, an welcher Stelle er vielleicht gern noch den Kader verstärken will. Und
ja, also ich glaube ja auch daran, dass man generell vielleicht dem bestehenden Kader halt eine Wertschätzung entgegenbringen kann und den als neuer Trainer auf eine ganz andere Schwelle heben und hieven kann vielleicht, ohne dass sogar ein Neuzugang kommt. So, also das ist ja durchaus möglich.
Also ich bin gespannt, ich gehe aber davon aus, weil wir bislang in den letzten Jahren in der Winterpause eigentlich immer noch wenigstens einen Spieler dazugeholt haben und gerade wenn ich auch dieses Jahr noch 2018, also dieses Jahr im Januar war es dann irgendwie Marcel Kostli und der hat ja auch eine überragende Rückrunde in der dritten Liga gespielt und ist super schnell zu einem Stammspieler geworden. Also das war zum Beispiel ein sehr, sehr guter Transfer, ja.
Mhm. Okay, kommen wir doch mal zu dem Drumherum am Samstag. Also du wirst ja in Hamburg sein.
Ja.
Mit sehr vielen anderen aus Magdeburg. Alleine die Meldung, die heute rausgefallen ist, die jetzt nicht ganz so oft kommuniziert wird, dass keine Gästefarben im Heimbereich erlaubt sind, zeugt schon mal davon, dass sehr viele von euch kommen werden. Wie hat sich das dann quasi bei euch gestaltet, dieser Kartenvorverkauf und so weiter? Gab es so einen Run, musste man sich mit Klappstühlen und mit Schlafsäcken bewaffnen und vor einem Kartencenter hinstellen oder wie war das bei euch?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin ja, ich habe ja das große Privileg, einem Fanclub anzugehören. Und es gibt einfach eine Regelung, dass ein bestimmter Prozentsatz der Gästekarten auf die Fanclubs verteilt wird, je nachdem, wie viele Karten die wiederum sozusagen beantragt haben.
Mhm. Und, das ist das Gleiche wie bei uns auch, genau.
Und damit sind wir eigentlich sehr gut gefahren, dass eigentlich bis vor einer Woche alle die wollten, auch berücksichtigt wurden. Wir sind jetzt nicht alle im Steher, also das hat sich so ein bisschen aufgeteilt. Die Hälfte ist im Steher, die Hälfte hat halt Sitzplätze. Aber jetzt merkt man doch schon so links und rechts Leute, die so fragen, oh, habt ihr irgendwie noch Pauli-Tickets und wisst ihr nicht noch jemanden, der welche loswerden will? Und also das Interesse ist riesig.
Klar, nach so langer Zeit im Profifußball zu spielen, dann will man natürlich auch am Millern-Tor dabei sein. Also so stelle ich mir das auf jeden Fall vor und so würde ich das machen, also wenn das so wäre, andersherum quasi.
Ja, ich meine, das ist doch nur meine ganz persönliche Befindlichkeit. Also dieses Spiel gegen Pauli bedeutet mir auch irgendwie mehr als das Spiel zum Beispiel gegen den HSV. Also ich glaube nicht, dass ich mir das im April irgendwie, abgesehen davon, seit heute wissen wir ja auch, dass das ein Montagsspiel sein wird, ja, also das reizt mich jetzt nicht so, sag ich mal.
Mhm. Also, und kann ich völlig verstehen.
Das wusste ich. Nur deswegen habe ich es gesagt. Nein, Quatsch. Es ist für uns halt auch einfach ein schöner Jahresausklang. Es ist eben zum Glück auch fanfreundlich auf einem Samstag und wir sind einfach alle schon, glaube ich, sehr gespannt.
Ja.
Ich finde, die auf der Pauli-Seite ist auch alles sehr schön beschrieben, welche U-Bahn-Station man nehmen soll. Und also ich bin da guter Hoffnung, dass wir irgendwie auch gut ankommen. Die Frage ist natürlich.
Wenn du übrigens, Kerstin, jemanden triffst in Hamburg, ne, und mit ihm über Fußball sprichst, sag lieber St. Pauli, das mögen die meisten lieber.
Okay. Mhm. Das mache ich gern. Genauso wie du es auch gut gesagt hast, dass es Magdeburg heißt und nicht ja. Magdeburg.
Ich habe gerade jemanden am Wochenende in der U-Bahn gesehen, der es genauso falsch ausgesprochen hat, also Magdeburg. Ja. Und ich fand das ganz schlimm irgendwie und dachte so, Alter, keine Ahnung. Naja, aber er war auch St. Pauli-Fan. Also naja, auch sowas gibt es.
Es, ja. gibt ja, es gibt ja diese, es gibt ja diese, diese sehr schöne Anekdote, dass ein Freund von uns, großer FCM-Fan, der auch sozusagen nebenberuflich sich dem Merchandising verschrieben hat, dass der sowohl Sky, dem Sender, als auch sämtlichen Stadionsprechern der zweiten Liga kleine Pakete fertig gemacht hat mit Kaffee aus Magdeburg und Magdeburg FCM-Tassen und einen kleinen Brief beigelegt hat, wo er höflichst darum gebeten hat, bevor der große erste FC Magdeburg zu Gast ist, doch bitte zu üben, dass es ein kurzes A hat und dass die Stadt Magdeburg heißt.
Es ist ja auch per se ein kurzes A, weil halt nicht zwei A dastehen. Also insofern ist es ja auch völlig klar, wie es ausgesprochen wird in meinen Ohren.
In deinen Ohren schon.
Ja, nun gut. Ja, okay. Also, wir wissen das und alle, die hier zuhören, wissen, dass es Magdeburg heißt. Und das werden wir auf jeden Fall nicht falsch machen am Wochenende, falls wir sozusagen Leute von euch treffen werden. Sag doch mal, wie du persönlich anreisen wirst. Also hast du irgendwas geplant? Bist du das Wochenende in Hamburg? Hast du irgendwas vor rund um Fußball oder bist du nur fürs Spiel da irgendwie?
Also wir werden, der Plan ist tatsächlich auch immer noch, dass wir mit dem Zug anreisen wollen. Mal gucken, ob die Deutsche Bahn da mitmacht. Das wird sich morgen erst finalisieren.
Die sind auch immer noch im Streik, glaube ich, diese Woche, ne? Deswegen wahrscheinlich, oder?
Nee, das nicht, aber okay. Es gibt jetzt schon die Ansage, dass der eine Zug, den wir nehmen wollten, massivst überlastet sein wird, wo ich mich natürlich frage, dann hängt doch bitte noch ein Waggon ran, aber wer bin
ich?
Das ist wahrscheinlich auch sehr naiv.
Ich habe gerade Bilder aus Indien vor mir, aber gut.
Ja, oder aus Japan, wo oder Menschen die nichts tun, als Leute in Züge zu schieben.
Ja. Da aber wenigstens koordiniert und quasi streng überwacht.
Genau, aber streng überwacht werden wir dann wahrscheinlich spätestens, wenn wir am Bahnhof ankommen. Also
denke ich auch, ja.
Auch, da mache ich mir auch wenig Illusionen. Und ja, also wir haben die Züge jetzt aber auch so geplant, dass wir hinterher vielleicht dann auch noch Zeit haben, irgendwo kurz auf den Weihnachtsmarkt zu gehen oder keine Ahnung.
Ja, aber ihr fahrt dann quasi direkt abends dann wieder nach Hause.
Ja, wir fahren leider wieder zurück. Das Votum gab es dann nicht wirklich, da auch noch zu übernachten, weil alle die von uns, die jetzt am Montag in Köln waren, nämlich alle schon übernachtet haben und ich glaube so einen Tag vor Heiligabend. Vielleicht gab es da auch diverse Auseinandersetzungen in den Familien.
Also quasi Übernachtungskontingent vor Weihnachten aufgebraucht mit Köln.
Sozusagen.
Ja, ich verstehe.
Wobei ich auch sagen muss, so die Aussicht dann am 23. sich mit noch mehr Menschen in den Zügen um Sitzplätze zu balgen, ich weiß nicht,
das ist uncool.
Das ist schon, denke ich, okay so.
Und, ja, okay, ja. Ja, ich weiß auch gar nicht, was ich dir für einen Tipp geben soll für nach dem Spiel. Also wann fährt euer Zug zurück planmäßig eigentlich so? Also
ich glaube kurz vor 6.
Okay, dann seid ihr ja eigentlich auch schon nach dem Spiel fast auf dem direkten Weg zum Hauptbahnhof eigentlich. Ja. Und habt maximal eine Stunde. Und ich wüsste jetzt auch gar nicht, mal unabhängig davon, wie die Hamburger Polizei agiert, welche Freiheiten ihr dann habt. Ich tippe mal, dass ihr dann auf direkten Wege so, schade das ist, wahrscheinlich direkt zum Hauptbahnhof gesetzt werdet, tippe ich mal. So.
Das wird für mich auch ein spannendes erstes Mal sein, weil bisher meine Auswärtsspiele doch alle irgendwie immer sehr entspannt waren. Teils auch, weil ich eben im Heimblock irgendwie mit Leuten war, die eben in den Städten wohnen. Oder ja, weil die Lagesituation des Stadions eben so war, dass man sehr gut die Gäste von den Heimfans irgendwie trennen konnte, ohne dass jetzt da großartige Drohszenarien der Polizei aufgemacht wurden. Aber ich richte mich da auf Diverses ein.
Mal gucken. Ja, also die, sag ich mal, Drohszenarien der Polizei sind ja vor allen Dingen jetzt im letzten halben Jahr gar nicht mehr zu kalkulieren so richtig. Irgendwie so, da kann ja kommen, wer will. Da sind auf einmal große Hundertschaften im Einsatz und Präsenz und man weiß gar nicht warum. Also insofern können wir gar nicht abschätzen. Also ich persönlich würde jetzt sagen, wegen Magdeburg, das sollte kein Problem sein. Und ihr seid auch nicht irgendwie sozusagen Fans, die irgendwie negativ aufgefallen sind irgendwie oder wo man sagt, da gibt es auf jeden Fall Ärger, wenn die in Hamburg sind. Das kommt mir nicht so vor eigentlich.
Auf der anderen Seite der Ruf, der, keine Ahnung, sich in den 90ern und wahrscheinlich frühen Nullerjahre zementiert hat, der ist eben auch wahrscheinlich sehr schwer. Ja, dem ist halt sehr, sehr schwer entgegenzuwirken. Auch wenn ich jetzt halt sehe, wie das Publikum halt heute bei uns bei den Heimspielen ist, das ist doch schon auch sehr divers. Und auch bei uns, also im Block U, wo die aktive Fanszene ist, hast du eben vom, keine Ahnung, 7-jährigen Kind bis zum 80-jährigen Opa halt alles. Und
Also diese Szenen aus den 90ern, das kommt mir jetzt nicht mehr so vor, dass das so bei euch ist. Es wirkt eher so wie
in um Gottes Willen, nee, ist es ja in der Tat auch nicht mehr. Mhm. Aber die Frage ist, wenn sich sozusagen so ein Image erstmal zementiert hat, auch bei vielleicht Entscheidern, bei den Sicherheitskonferenzen, was weiß ich, das ist halt, die sind ja am Ende diejenigen, die das dann einschätzen. Und
ja, also ich glaube auch, dass es mittlerweile davon unabhängig. Also ich glaube, dass die ein Drohszenario aufmachen, so wie sie es wollen. Und natürlich ist es so, dass es gegen Magdeburg einfacher ist, wahrscheinlich als gegen Sandhausen oder Heidenheim. Insofern, ja, das ist nun mal so.
Ja, natürlich.
Könnte ich mir schon gut vorstellen, dass da eine Präsenz da ist und dass da vielleicht auch Sachen passieren, die wir noch nicht wissen, dass sie passieren werden. Also ich weiß auch gar nicht mittlerweile mehr, wo von welcher Seite mehr quasi Drohpotenzial ausgeht, ob das nun wirklich Fans oder von der Polizei ist. Das ist mir mittlerweile echt nicht mehr ganz klar heutzutage irgendwie.
Ich wünsche mir einfach, dass wir auch am Samstag das Bild abgeben, für das ich eben, über das ich mich halt jedes Mal wahnsinnig freue, nämlich, dass wir einen geilen Support liefern, dass wir 90 Minuten lang die Mannschaft anfeuern, dass, keine Ahnung, dann selbst in Köln dann gesagt wurde, Mann, Respekt. Und wo ich auch sage, dass das machen wir nicht extra, weil wir irgendwie jetzt in Köln sind oder weil wir jetzt in Hamburg sind, sondern das geht bei uns bei jedem Spiel. Ja, und das zeichnet eben auch die Fans aus, die eben auch auswärts fahren. Und es gibt nicht wenige, die das tatsächlich auch bei jedem Auswärtsspiel sind. Und die sagen, der Support für die Mannschaft ist das Allerwichtigste.
Trotzdem muss man natürlich sagen, als jemand, der schon sehr lange ins Stadion auch geht, das kitzelt immer noch mal ein bisschen, so ein paar Prozente mehr heraus, zu Vereinen zu fahren, wo man noch nie war und wo man weiß, dass die halt selbst halt eine große Fanschar haben und auch sozusagen sangensgewaltig sind. Das motiviert natürlich, klar, sozusagen völlig, ne? Also und das setzt nochmal so sozusagen Kräfte im Support frei, die man vorher vielleicht nicht unbedingt hatte. Also nochmal ein oben draufsetzen halt so, ne?
Auf jeden Fall, aber wie gesagt, ich habe auch bei uns im Stadion noch nicht so viele Gäste-Fanszenen erlebt, die wirklich da auch mitgehalten haben und wo das wirklich über 90 Minuten ein lustiger Schlagabtausch war. Mhm. Also weil die meisten dann wirklich irgendwann...
Das ist übrigens heutzutage auch die große Kunst eigentlich, finde ich. Also sozusagen auswärts kann man ja, als guter Mob immer lauter sein und besser auftreten als zu Hause. Also zu Hause zeigt sich immer eigentlich, wie stark ja, die Fans sind, weil natürlich irgendwie mittlerweile alles sehr durch Menschen zersetzt ist, die halt nur zum Teil das so leben, ohne vorwurfsvoll zu sein, aber gar nicht unbedingt Fußball als das wahrnehmen, als das, was wir kennen, wie es früher war halt. Ne? Also insofern, ja, ist das schon eine starke Leistung, finde ich, auch in Magdeburg, als Heimfans zu überzeugen. Ne? Das ist...
Es ist ja inzwischen schon, sage ich mal, so weit gediehen, dass sich Fans auf der Gegengeraden oder auf der Haupttribüne darüber beschweren, wenn nicht gleich von Anfang an jetzt das Megaprogramm abgespult wird. Also
ja, zu Recht. Ist eine da, so darüber sollten sich alle Fans aufregen, so finde ich. Permanent. Ja, das ist natürlich ein Teil des sozusagen Fußballseins und des Fanseins, dass man halt von vorn bis hinten den Verein unterstützt. Und
es führt zu dieser doch etwas absurden Situation, dass das sozusagen erwartet wird, dass jetzt aber mal wirklich und jetzt aber mal los und gleichzeitig eben bestimmte Dinge dann wieder negiert werden. Und dass zum Beispiel das nicht verstanden wurde, dass wir uns bei dem Spiel gegen Bochum zum Beispiel an diesem bundesweiten Protesttag beteiligt haben. Und ja, gut, es wurde rumgenölt, dass da die ersten 10 Minuten nichts passiert ist. Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Die sind ja gar nicht da und ach, das ist ja alles doof. Wo ich so sage, ja, aber wir gehen jetzt nicht nur ins Stadion, damit ihr euch freut, weil wir irgendwie eine geile Choreo machen, sondern da steckt
dahinter. Das ist auch mega anstrengend natürlich. Also die einen wissen, worum es geht, verstehen das, die anderen konsumieren halt mehr und sind da gar nicht offen für, das zu verstehen. Dann muss man aber auch nochmal trotzdem als Teil der aktiven Fanszene einen oben drauf setzen und nochmal mehr Energie reinsetzen, finde ich, um zu informieren, um das klar zu machen halt so. Ich weiß, es ist mega anstrengend, weil alleine das Nicht-Supporten ist schon anstrengend. Und dann willst du eigentlich nicht noch irgendwie andere, die von nichts eine Ahnung haben, dazu irgendwie informieren und dazu überzeugen. Aber das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt dabei, ne, von der aktiven Fanszene, das zu formulieren irgendwie auch. Ne? Und ich weiß, du erreichst auch nie jeden. Aber trotzdem muss man da halt auch ein bisschen aktiv werden halt nochmal, um auch die Blinden und Tauben mitzunehmen, ganz einfach. Ne?
Ja, wobei, ich muss ja sagen, die Art und Weise, wie das allein über die Spruchbänder kommuniziert wurde, war schon ziemlich clever gemacht. Also ich denke, das wären die meisten auch so gelesen und dann
hoffentlich auch so verstanden. Aber auch normale Fans-TM, sag ich mal, verstehen ja gar nicht, was Spruchbänder überhaupt bedeuten und was da steht. Also die können es ja auch völlig falsch interpretieren und so weiter. Also ich weiß nicht, wie quasi die aktive Fanszene Öffentlichkeitsarbeit bei euch praktiziert. Aber natürlich ist das auch wichtig halt, wenn man da sozusagen dafür einsteht, dann auch irgendwie die breite Masse mitzunehmen, ne, glaube ich. Also das zu versuchen und vielleicht sogar mit Hilfe des Vereins, je nachdem, wie es bei euch funktioniert. Ne?
Ja, mal schauen. Also ja. Zumindest der Protest gegen die Montagsspiele, das hat ja jetzt zumindest erstmal was gebracht, auch wenn wir da jetzt noch ein paar Jahre darauf warten müssen.
Ja, also wir haben jetzt auch irgendwie, weiß nicht, 20 Jahre, 25 Jahre darauf hingearbeitet irgendwie und auf einmal war es da und alle so, okay, das ist da. Aber das ist halt noch nicht so richtig greifbar. Ne? Das greift ja erst in 2-3 Jahren, deswegen ist es noch zu weit weg. Das ist noch kein Grund zu feiern so richtig irgendwie, ne? Weil es noch zu weit weg ist einfach, glaube ich.
Ja.
Kerstin, wir sind schon weit fortgeschritten.
Ich sehe das.
ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal schon mal eine gute Hinfahrt, einen guten Aufenthalt in Hamburg, dass ihr da auch ein gutes Erlebnis habt für euch irgendwie. Lasst die Punkte gerne bei uns, wir können sie auch gut gebrauchen. Und wir haben ein Novum auch. Also wir beide werden am Sonntag podcasten, einen Tag vor Heiligabend. Das hört sich auch nicht richtig an, finde ich eigentlich irgendwie. Aber das werden wir auf jeden Fall tun, damit du quasi zwischen Oma, Kaffee trinken, Advent und Geschenke einpacken, werden wir nochmal das Spiel besprechen, ne?
Ich finde, das ist eine fantastische Unterbrechung, bevor es vielleicht allzu besinnlich wird.
Ja.
Und ich bin mir auch sicher, dass wir auch da wieder jede Menge zu besprechen haben.
Das macht auf jeden Fall die Winterpause etwas weniger lang. So, das ist ja auch schon mal nett.
Das stimmt.
Ja. Kerstin, vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Das hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wie gesagt, ich wünsche dir alles Gute und bin gespannt, was wir am Sonntag zu besprechen haben.
Alles klar, vielen Dank und einen schönen Abend noch.
Wünsche ich dir auch. Ja, und den Hörerinnen wünsche ich auch einen schönen Abend und gute Spiele am Samstag. Und ja, bis bald. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.